Aber darf ich noch, nee, warte, Stefan, darf ich noch
unbedingt,
ganz kurz?
Unbedingt, unbedingt,
unbedingt. Lieber Marvin, ciao, auf bald.
Ich wünsche alles, alles Gute für den Podcast.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Heling, Oberarzt an der Uni in Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie Xenia Stach, Oberärztin an der Uni in Mannheim.
Hallo zusammen.
Marvin Schwarz, niedergelassener Kardiologe in Schwandorf in der Oberpfalz.
Hallo.
Und last not least, Jarita Schemi, Facharzt an der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Kardiologie vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit legen wir direkt los. Marvin hat was vorbereitet zur ARCHES-2-Studie.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich darf eine spannende Studie vorstellen, erschienen im New England Journal of Medicine im letzten Monat. Es geht um Angiopoietin-like 3, kurz ANGPTL3. Es hemmt die Lipoprotein- und Endothel-Lipase sowie die hepatische Aufnahme von triglyceridreichen Remnants. Bei Funktionsverlustträgern von ANGPTL3 zeigt sich eine Risikoreduktion von 40% im Laufe des Lebens ein kardiovaskuläres Ereignis zu bekommen, weswegen es ein möglicherweise guter Angriffspunkt für medikamentöse Therapien. Die Personen haben niedrigere Triglyceride-Werte, haben niedrige Werte für LDL und von Non-HDL und daraus ergibt sich womöglich die Risikoreduktion. Es ist zu der CRAN entwickelt worden, eine RNA-Interferenztherapie, die die Expression von ANGPTL3 abzielt. Es handelt sich um eine doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie, die die Dosis finden soll und die Sicherheit und die Wirksamkeit untersuchen soll. Es sind 204 Patienten eingeschlossen worden, die in drei unterschiedlichen Dosierungen, und zwar in 50, in 100 und in 200 Milligramm, zweimal die Therapie erhalten haben, subkutan, einmal an Tag 1 und dann nach 24 Wochen. Es zeigte eine deutliche Risikoreduktion, deutliche Abnahme von ANGPTL3, eine deutliche Abnahme auch von Triglyceridwerten, zum Teil um über 50%. Auch die LDL-Werte sanken um 20%. Auch das Apolipoprotein B sank um etwa 19-22%. Und möglicherweise kommt daraus dann auch eine Risikoreduktion. Die ist natürlich noch nicht untersucht. Auch eine der Limitationen der Studie, dass hier also längerfristige Daten fehlen. Was auch auffiel, dass das Glykohämoglobin zumindest bei den Patienten mit der Hochdosis anstieg. Ja, also es ist möglicherweise ein neuer Angriffspunkt für Therapien. Insbesondere ist es interessant hier, dass die Triglyceride auch doch deutlich abfallen. Neben den LDL, die Patienten hatten fast alle Statine. 1% hatten noch zusätzlich PCSK9-Inhibitoren. Also es ist alles Add-on zu einer Statintherapie. Der mittlere Ausgangswert war mit 97 Milligramm pro Deziliter doch auch niedrig, nicht in unseren Zielbereichen, aber durchaus so, dass wir hier eine zusätzliche Therapie vergleichen zu etablierten Therapien. Dann lasst uns diskutieren.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal diesen Wirkungsmechanismus noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Also dieses Zodasiran verstärkt die Wirkung der Lipoproteinlipase und wohl auch der endothelialen Lipase. Kann man das so sagen?
Kannst du so sagen, ja. Es führt dazu, dass die Leber mehr Lipoprotein-Remnants abbaut.
Und ich finde das irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv, weil diese Lipoprotein-Lipase, die setzt Triglyceride in freie Fettsäuren um. Und damit würde ich ja eigentlich denken, dass die Fettsäurespiegel ansteigen. Aber die machen genau das Gegenteil. Oder bin ich da jetzt viel schief gewickelt? Xenia, hilf uns.
Ja, also Stefan, ein bisschen musst du zwei Dinge auseinanderhalten. Ich mache es jetzt mal für die Herzinsuffizienz-Spezialisten. Aber ich bringe euch beide noch dazu. Also damit meine ich David und Stefan auch die gleiche Leidenschaft auch für Fette zu entwickeln. Pass auf, also. Wenn jetzt jemand Sport macht, ne, also sportlich aktiv ist, dann aktivierst du ja die Lipoproteinlipase und auch die hepatische Lipase. Und das führt dazu, dass diese ganzen triglyceridreichen Partikel übers VLDL, IDL dann zum LDL abgebaut werden. Punkt Nummer eins, das musst du dir einmal vor Augen halten, weil ich glaube, deine Denke, die du jetzt so für dich verbuchst, ist ja nur ein Schritt, was diese Fettsäuren anbetrifft. Das ist gar nicht so falsch, was du sagst. Aber Fettstoffwechsel ist ja deswegen so interessant, der ist ja aus verschiedensten Ecken zu betrachten. Und hat ja auch verschiedenste Mechanismen, die da ihre Wirkung entfalten. Das heißt, wenn du sozusagen Angiopoietin-like-3-Protein hemmst, was ja die Substanz ja auch schön macht, und Lipoproteinlipase-Aktivität erhöhst, machst du im Grunde genommen das Gleiche, was wir mit sportlicher Aktivität auch tatsächlich insofern beeinflussen, dass es genauso diese Aktivität fördert und damit diese triglyceridreichen Partikel abgebaut werden. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Das jetzt als einfaches Beispiel.
Ja, was ich verstanden hatte, ist, dass der Gesamtpool von der LDL-Produktion reduziert wird. Kann man das so sagen?
Ja, das ist korrekt. Denn in dem Moment, wo du sozusagen diese, ich rede einfach. Marvin, du unterbrichst mich, falls ich schon wieder bitte zu viel quatsche. Dieser Ansatzpunkt wird ja auch beim Antikörper verwendet bei Homozygoten, die ja keine LDL-Rezeptoraktivität haben. Sprich, wo wir LDL-Cholesterin senken wollen, indem wir gar nicht erst Baustoffe anbieten, um LDL-Cholesterin bilden zu können, auf dem Weg, den ich dir gerade berichtet habe. Und das ist das, was man sich so wirklich immer im Hinterkopf und vor Augen halten muss. Und das ist auch der Grund, warum man in dieser Studie auch eine, sagen wir mal, halbwegs schöne LDL-Senkung auch noch gesehen hat.
Aber sag mal, der primäre Endpunkt von der Studie war die prozentuale Veränderung der Triglyceride von der Baseline zur Woche 24. Das heißt, wir reden über ein halbes Jahr. Ist dir das zu langsam?
Nein, Stefan, das ist das, was man auf, also meinst du jetzt mich oder Marvin?
Ob am besten beide.
Beide. Marvin, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also wenn man, also das ist ja das, was ja jeder denkt, ne? Jeder denkt, so wie ich sozusagen mich, ich formuliere das jetzt salopp, ne? Mit schön, mit ganz viel ungesundem Zeug, ja, also wirklich mal ungesundem Zeug, vollstopfe, ja, so schnell ist es auch wieder verschwunden. Nein, so schnell geht das im Fettstoffwechsel nochmal nicht. Das ist ja der springende Punkt. Das braucht Zeit. Und wenn wir über triglyceridreiche Partikel sprechen, und das ist auch das, was ich immer meinen Patienten sage, wenn die dann, um die auch zu motivieren, abzunehmen und so weiter, das Ganze geht nicht von heute auf morgen.
Andersrum ist es ja auch anhalten.
Das wussten Sie aber auch schon, bevor Sie zu dir kamen.
Nee, lieber David. Das wussten Sie natürlich, weil Sie so, sagen wir mal, frustriert sind, wenn es um Abnehmen und so weiter geht. Es braucht Zeit. Und die sind ja deswegen, sagen wir mal, frustriert, weil man zwischendurch dann Parameter bestimmt und dann denken die, ja, toll, da hat sich ja nichts getan. Aber ich sage immer, wir behandeln nicht das Labor. Und wenn ich möchte, dass diese Transformation vonstatten geht, ja, was ja auch dazu führt, schön HDL, was ja sich dann auch erhöht, ne, und so weiter und so fort. Das braucht Zeit, aber und auch Konsequenz. Es bringt nichts, ich mache jetzt eine Woche Sport, ich mache jetzt mal ein anderes banales Beispiel. Dann feiere ich aber eine Woche lang Party und grille und trinke so viel Alkohol und esse so viel Torten. Ja, das wird sich ausgleichen. Das ist nochmal beim Fettstoff, vergiss es nicht.
Also von einem Statin würde ich mir aber eine relevante Veränderung schon innerhalb von 3 Monaten erhoffen, muss ich sagen.
Stefan, von einem potenten Statin wie Rosuvastatin sogar nach 2 Wochen.
Eben. Das heißt, deswegen hatte ich nach diesem zeitlichen Ablauf gefasst. Ne?
Stefan, Triglyceridreiche.
Reden wir über unterschiedliche Dinge, genau.
Ja, wir reden über unterschiedliche Dinge. Du redest beim Statin über den, sagen wir mal, Cholesterinsynthesehemmenden Weg in der Leber und LDL, was du dann misst, was ja dann weniger, das geht viel, viel schneller als dieser ganze Pathomechanismus. Das ist ja nicht nur eine Kette, das sind mehrere Faktoren, die ineinander zusammenhängen und noch viel mehr Enzyme, die da eine Rolle spielen.
Und für mich sieht es so aus, sie haben ja irgendwie 3 Dosierungen gegeben, 50, 100, 200 Milligramm. Bei der 50 Milligramm Dosis haben sie eine 54-prozentige Reduktion der Triglyceride im Mittel gesehen, bei 100 dann 70 und bei 200 Milligramm 74-prozentige Reduktion. Das sieht so ein bisschen nach so einem Ceiling-Effekt aus. Das heißt, über 100 Milligramm bringt eigentlich nicht viel mehr.
Richtig. Das ist jetzt der Mechanismus der NA-Interferenz, Stefan. Das ist ja, sagen wir mal,
naja, das ist so Dose-Finding im Prinzip, war das, ne?
Genau, ja. Ich bin auf die Phase 3 gespannt.
Na gut, dann machen wir doch mal weiter.
Aber darf ich noch, nee, warte, Stefan, darf ich noch ganz
unbedingt,
kurz?
Unbedingt.
Nur eine Frage. Marvin, sag mal, wo siehst du denn eigentlich den Einsatz von dieser Substanz, wenn sie auf den Markt käme?
Ja, als Add-on. Ich meine, die Triglyceride sind ein großes Problem. Natürlich hat das viel mit Ernährung zu tun, aber das ist nun mal unsere Gesellschaft. Man bittet und bettelt und klärt auf. Und denke, dass das einfach eine Add-on-Therapie wird, zusätzlich zu den Statinen, zu den etablierten cholesterinsenkenden Therapie bei Hochrisikopatienten.
Ich mache jetzt was Ketzerisches. Auch wenn die Daten nur die Triglyceridsenkung zeigen und keine kardiovaskulären Endpunkte?
Ja, die muss man natürlich abwarten.
Sehr gut. Naja, nee, also weißt du warum? Weil man muss natürlich wirklich, also wir dürfen, weißt du, also ich mache hier deswegen so ein Ausrufezeichen. Entschuldige Marvin, das war ein bisschen provokative Frage. Aber im Grunde deswegen, weil Lifestyle senkt ja Triglyceride um 80%. Das dürfen wir hier bitte an dieser Stelle nicht vergessen. Und das ist A und O. Und es kann nicht sein, dass wir denken, wir, und das wird dann auch nicht funktionieren, das ist auch like den GLP-1-Analoger, ne? Also weiterhin Burger essen und Abnehmspritzen, funktioniert ja auch nicht, ne? Also, und so wird es hier dann entsprechend auch nicht sein. Also ich denke auch, das wird für ein ausgewähltes Kollektiv mit wirklich der bombastischsten Basistherapie als Add-on. Und ich glaube, die müssen wirklich kardiovaskuläre Endpunkte dann zeigen. Bin mal gespannt. Also ich lasse mich überraschen.
Na, dann mache ich jetzt einfach noch einen Versuch und versuche mal weiterzumachen. Würde ich euch gerne mal die MPACT-MI-Studie vorstellen, die von Javid Butler vor kurzem im New England publiziert wurde. Das war eine event-driven, doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie von Empagliflozin, also versus Placebo, wo Patienten eingeschlossen wurden, die einen akuten Herzinfarkt hatten. Dabei hatten 75% einen STEMI. Und die gleichzeitig ein hohes Risiko für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz hatten. Das heißt, diese Patienten hatten entweder eine neu zum ersten Mal gemessene EF unter 45% oder sie hatten Zeichen der Volumenüberladung, die eine Therapie mit einem Diuretikum während der Indexhospitalisierung brauchte. Der primäre Endpunkt war eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz kombiniert mit Tod aus jeder Ursache. Insgesamt wurden 6.500 Patienten eingeschlossen über einen mittleren Follow-up von 18 Monaten. Und es gab insgesamt 267 primäre Endpunkte in der Empagliflozin-Gruppe gegen 298 in der Placebo-Gruppe. Das heißt, das Risiko, einen primären Endpunkt zu erleiden, war in der Empagliflozin-Gruppe nicht signifikant anders als in der Placebo-Gruppe. Interessant dabei allerdings, dass das Risiko für eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz, das war tatsächlich signifikant niedriger in der Empagliflozin-Gruppe, wobei das ein sekundärer Endpunkt war, den wir quasi ja gar nicht wesentlich betrachten können, weil eben der primäre Endpunkt neutral war. Der Follow-up der Patienten war so gestaltet, dass nach 2 Wochen nach der Randomisierung eine Telefonvisite erfolgte. Nach 6 Monaten wurden die Patienten dann nochmal persönlich gesehen und danach erfolgten telefonische Visiten alle 6 Monate. Und zusätzlich zu den Einschlusskriterien, die ich gesagt hatte, also ein akuter Herzinfarkt, hohes Risiko für Herzinsuffizienz, brauchten die Patienten noch einen sogenannten Enrichment-Faktor. Das heißt eben nicht nur diese niedrige EF unter 45 oder Volumenüberladung, sondern eben noch einen zusätzlichen Enrichment-Faktor. Das bedeutet, entweder mussten sie über 65 Jahre alt sein, die EF musste neu unter 35% sein. Es gab eine bekannte History of MI, Atrial Fibrillation oder Typ-2-Diabetes, eine GFR unter 60 Milliliter pro Minute und was allerdings die häufigsten von diesen Enrichment-Faktoren waren, waren tatsächlich über 65 Jahre Alter, nämlich bei der Hälfte der Patienten. 32% hatten einen Typ-2-Diabetes und 31% hatten eine KHK3 als Enrichment-Faktor. Das heißt, ich persönlich finde diese Enrichment-Faktoren, mit denen man ja auf ein besonders hohes Risiko für eine Herzinsuffizienz hinweisen wollte, die finde ich schon relativ weich, muss ich sagen. Und dann wurden die Patienten relativ früh nach dem Herzinfarkt eingeschlossen. Vielleicht, darüber sollten wir sprechen, ist das auch der Grund, warum eben die SGLT2-Inhibitoren entgegen vielleicht der Erwartung hier tatsächlich mal nicht hilfreich waren und das Risiko nicht gesenkt haben, weil ja so früh nach dem Herzinfarkt wahrscheinlich eher Dinge wie Arrhythmien, wiederholter Infarkt oder eher Stentthrombose eine Rolle spielen. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr über die Studie denkt.
Ja, also ich finde die Studie total spannend und habe mich schon sehr gefreut, als du angekündigt hast, dass du sie vorstellen wirst. Ich glaube nämlich, denn die Hauptwirkung, die, also wenn man sich die Kaplan-Meier-Kurven anschaut, sieht man, dass diese im Grunde bis zum 60. Tag im Grunde aufeinander getackert sind und dann ungefähr so ab dem 60. Tag ungefähr auseinandergehen, aber dann deutlich auch auseinandergehen. In der Analyse schlägt sich das nicht nieder. Also der Grund, warum man sagen eine Nicht-Signifikanz aufzeigt hier, ist einfach, dass diese Anfangszeit so stark, wo die viele Ereignisse stattgefunden haben, so zu Buche schlägt, dass es da in der Anfangszeit keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen offensichtlich gibt. Und das finde ich, meine Interpretation des Ganzen ist, glaube ich, nicht nur in die Richtung denken, dass es Arrhythmien und andere Krankheitsbilder das leisten, sondern wenn wir auch anschauen, die selbst die Kaplan-Meier-Kurve für die Herzinsuffizienz, für die Herzinsuffizienz-Hospitalisation, selbst die ist aufeinanderliegend. Ja? Das heißt, diese Herzinsuffizienz, die direkt nach einem Infarkt entsteht, die kriege ich offensichtlich nicht durch das Remodeling-modulierenden Effekt des SGLT2-Inhibitors. Die kriege ich nicht weg damit. Die kriege ich damit auf jeden Fall nicht gemanagt. Die entwickelt sich offensichtlich, die Herzinsuffizienz, die hat durch diese akute Ischämie und das Myokard, was weg ist, die da entsteht, die kriege ich damit nicht gemanagt. Das, was sozusagen durch das Remodeling im Verlauf entsteht, das kriege ich, das weiß ich aus der chronischen Herzinsuffizienz, dass es da wirkt. Und ich sehe da in Line damit, dass es Remodeling, dass ich das positiv beeinflussen kann, dass da die Wirkung auch sich niederschlägt. Aber in dieser akuten Phase tut es offensichtlich nicht.
Das würde aber implizieren, wenn man die Studie einfach auf 5 Jahre verlängert hätte, dann würdest du einen positiven Outcome erwarten?
Das erwarte ich.
Das wäre jetzt meine Frage. Mhm. Ja, oder? Mhm.
Naja, die Frage ist ja, wer entwickelt eine Herzinsuffizienz und profitieren quasi alle davon? Das ist ja eigentlich die Krux.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, also die Frage ist ja, wir wissen ja, ab dem chronischen Zeitpunkt helfen die. Das wissen wir schon. Ja? Und die Frage im Grunde, die wir uns hier stellen wollen, ist, wie viel früher kann ich die schon ansetzen, so um die Patienten gar nicht erst in die Herzinsuffizienz reinrennen zu lassen?
Symptomatische Herzinsuffizienz. Das wollte ich gerade fragen. Also unsere zwei Spezialisten, jetzt mal Hand aufs Herz. Also die meisten jetzt nach einem Infarkt, wenn die jetzt Passagier, aus welchen Gründen auch immer, eine eingeschränkte Pumpfunktion hatten, die erholen sich doch relativ schnell. Frage.
Es erholen sich schon einige, das ist richtig.
Also ich meine, ne, hast ja schnelle Stent-Implantation und so weiter und dann kommt die Perfusion, also die Reperfusionszeit und hast, dass er Arrhythmien macht, bla bla. Das Ganze geht ja dann in die richtige Richtung so. Das wussten wir vorher schon, oder?
Ja, das ist
die Frage ist ja, die ich mir stelle, Entschuldigung, Stefan, ich weiß nicht, ob das da gemacht worden ist, du kannst das vielleicht auf Anhieb beantworten. Viel spannender finde ich es doch bei denen, die quasi eine, sagen wir mal, am Anfang nach dem Infarkt eine schlechtere Pumpfunktion hatten, schlecht bleiben, weil jetzt eine riesen Narbe oder whatever, würden die dann auf Dauer, so wie der Javid das ja auch gesagt hat, wenn es dann länger läuft, eher davon profitieren, als die, die sich ja dann erholen. Das haben die ja nicht geguckt.
Naja, das ist das, was ich letztlich meinte mit der Frage nach diesen Enrichment-Faktoren. Ich fand ja. die wirklich sehr weich, weil eine KHK3 schon als Enrichment-Faktor zu nehmen, KHK3 sieht man einfach ziemlich oft. Besser geeignet wäre wahrscheinlich eine EF unter 35%. Aber da waren einfach sehr wenige Patienten und damit hätten die in die Studie einfach ewig rein rekrutiert. Und das ist immer das Problem bei solchen Studiendesigns.
Ja, nicht nur das, sondern bei denen, die unter 35% ist, die Mortalität am Anfang halt auch ziemlich hoch. Also die so aus dem Gesunden mit einer EF bei 30 landen, da ist natürlich auch die Mortalität bei denen auch ziemlich hoch am Anfang. Das heißt, wie viel Effekt erwarte ich denn von der Substanz? Ja, es ist auch nicht so, als würden die halt alle plötzlich irgendwie einen Effektsize von 80% haben. Ich würde nur eine Parallele ziehen wollen zu der Paradise-Studie, die Sacubitril-Valsartan sich angeschaut hat, bei einem ähnlichen Kollektiv, ja, also Myokardinfarkt, EF unter 40%, wo wir genau denselben Effekt in den Kaplan-Meier-Kurven sehen, übereinander liegend am Anfang und dann auseinander entwickelnd. Und ich glaube, also ich weiß doch nicht so genau, wie man diese Problematik am Anfang, ob man sagen, wie man die gut in so ein Studiendesign berücksichtigt. Dass man, vielleicht wäre eine Variante, dass man sagt, wir randomisieren die Patienten zwar früh, aber wir zählen erst Ereignisse ab Tag 61 zum Beispiel.
entweder das oder man muss einfach härtere Enrichment-Faktoren nehmen, weil über 65 Jahre ist einfach auch, wie gesagt, schon relativ weich. Und da sind dann andere Dinge interessanter, wie schlechte GFR, erhöhtes NTBNP und solche Dinge, würde ich denken.
Ja, wo ich sage, die Biomarker sind ja schwierig in so einem Setup. Ja,
also die Frage, ja, warum wird mal, also ich meine, die renale Beteiligung nach so einem akuten Infarkt, die wäre doch interessant. Die kannst du ja objektivieren, UACR messen, ja, und dann gucken, ob diese Patienten dann tatsächlich, also genau die, ne, perspektivisch von SGLT2-Hämmern dann wirklich direkt nach dem Infarkt am meisten profitieren. Also da bin ich beim Stefan, also wirklich sozusagen, die haben das ein bisschen zu weich gespült dann im Verlauf, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, wobei die Event-Rate jetzt nicht niedrig ist, ne?
Ja, das ist grundsätzlich schon richtig. Ich meine, 8,2% versus 9,1% Event-Rate ist jetzt formal nicht so niedrig. Das ist schon richtig. Ist jetzt auch nicht so gigantisch hoch. Das heißt aber, man hat jedenfalls eine relevante Zahl von Ereignissen, mit denen man auch eine vernünftige Aussage treffen kann. Na gut, was soll ich jetzt sagen? Im Grunde ist das Ganze ausgegangen, ja, auch wie die DAPA-MI-Studie. Das war ja letztendlich ganz ähnlich. Das heißt, auch da hat man keinen positiven Effekt gesehen. So ein bisschen, tja, man hätte eigentlich vielleicht was anderes erwartet, aber diese Patienten profitieren letztendlich nicht von einer frühen Gabe von einem SGLT2-Inhibitor. Tja, kommen wir zum Ende, oder?
Ich darf diese wundervolle Folge zusammenfassen und Marvin hat uns wunderschöne Studie mit Zodasiran, Angiopoietin-like 3, Protein, was mittels uns schon bekannten Mechanismus, dem Nutzen der RNA-Interferenz, erstmal jetzt Phase-2-Studie gezeigt, Triglyceridsenkung, aber auch LDL-Senkung und sicherlich ein Target, den man nicht aus den Augen lassen darf. Und da bin ich einfach auf die Phase 3 gespannt. Ja, unser Stefan hat uns eine schöne Arbeit, Empagliflozin nach Infarkt, ja, mit, sagen wir mal, neutralem Ergebnis, sodass wir in der Diskussion zu dem Punkt gekommen sind. Sicherlich wird es den einen oder anderen Kandidaten geben, der davon profitiert, aber die Daten, auch mit die DAPA im Ei, zeigen es eigentlich noch nicht. Ja, und ihr Lieben, ich habe auch sozusagen die Ehre, unseren Marvin, es ist schwer zu glauben, aber ja, es ist sozusagen so, dass die Zeit in unserem Podcast für Marvin zu Ende geht, weil Marvin sich entschieden hat, uns wegen zeitlichen Gründen ja zu verlassen. Aber ich werde es nie vergessen, oder beziehungsweise wir, vor allem Marvin, deinen Beitrag zur Arzneimittelrichtlinie, der wird mir für immer in Erinnerung bleiben oder uns hoffentlich allen, sodass mir an dieser Stelle tatsächlich, so traurig das uns macht, es zu sagen bleibt, dass wir dir alles Gute wünschen und unsere Wege sich sicherlich auf dem einen oder anderen Weg kreuzen werden und die Sommerpause anzukündigen und die Folge 47, die am 3. September erscheinen wird. Bis bald.
Lieber Marvin, ciao, auf bald.
Ich werde niemals Schwandorf in der Oberpfalz vergessen.
Ich wünsche alles, alles Gute für den Podcast. Das war ein spannendes halbes Jahr. Ich habe viel für mich mitgenommen und ich werde euch weiterhören und freue mich auf eure Beiträge und werde ein treuer Zuhörer werden.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.